Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management in Moor, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, kurz vor Ostern, die letzte Folge in der Serie Nachhaltigkeit in der IT. Ja? Doch bevor ich in das Thema einsteige, so eine kleine Erinnerungsfunktion hier, ein kurzer Rückblick auf das, was in der Serie bislang behandelt wurde. Ja? Ich habe die Serie mit einer Standortbeschreibung begonnen. Das war sicherlich so ein bisschen hin und her springen zwischen verschiedenen Themen, aber einfach mal um so ein bisschen so, wie heißt das so schön, setting the scene, ne? Also so ein bisschen den Ton vorzugeben auf das, was euch dann in der Serie erwartet. Das Ganze wurde dann, ich sage es mal, erweitert um eine Folge zu wesentlichen Begrifflichkeiten, weil ich sage nochmal, man muss wissen, über welche Begriffe man spricht. Da gibt es viele neue Abkürzungen. Ne? Einen, auf den wir heute wieder eingehen werden, oder zumindest zwei, CSRD und CSDDD, ne? Also Corporate Sustainability Reporting Directive und Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Ja, auch auf die gehen wir heute nochmal ganz kurz ein. Ne? Das war dann die zweite Folge. Danach gab es einen Überblick zu den wesentlichen Kennzahlen oder Parametern, die nachhaltige IT auszeichnen. Ne? Also auch da nochmal kurz in Erinnerung gerufen, so Themen rund um, ich sage jetzt erstmal Code of Conduct, ne? Also das Verhalten von ja, Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, ne? Also wo ich letztendlich meine Hardware- und Software-Assets drüber beziehe, über die ich dann eben auch Cloud-Services nutze. Ne? Also was tun die? Ne? Natürlich ganz konkret dann eben auf, ich sage jetzt mal, die Arbeitsumgebung, das Verhalten gegenüber der Gesellschaft und so weiter und so fort. Ne? Also was tun diese Unternehmen? Also wie nachhaltig sind sie in ihrer Geschäftstätigkeit? Ne? Natürlich ergänzt dann um diese klassischen und vielleicht auch für viele sofort irgendwie nachvollziehbaren Aspekte wie Stromverbrauch, aber grundsätzlich Ressourcenverbrauch, eben auch das Material, was am Ende für die Herstellung von einem Endgerät benötigt wird. Bis hin natürlich zu solchen Themen wie Lifecycle Management, also was kann ich mit dem Gerät oder mit der Software machen, wie kann ich das erweitern, wie kann ich das warten und reparieren. Ja? Genau. Danach kam am Ende natürlich eine Folge, wo es mehr auch um die Ziele ging, die mit dem Einsatz nachhaltiger IT verbunden sein können oder verbunden sein sollten, ergänzt eben um Empfehlungen zur Implementierung der notwendigen Governance und Prozesse für ein nachhaltiges IT-Asset-Management. Wie schon gesagt, die Serie hat einen sehr starken Fokus auf das Thema IT. Nachhaltigkeit allgemein gesprochen hat natürlich noch viele andere Gestaltungsbereiche. Ja, und dann in der letzten Folge habe ich einen Überblick gegeben oder mal so ein paar Ideen hier vorgestellt zu Kontrollmechanismen, die geeignet sein können und sicherlich aus der Erfahrung mit anderen internen Kontrollsystemkonzepten sicherlich auch für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsvorgaben geeignet sind, ne, um eben genau das zu erreichen, nämlich sicherzustellen, dass das, was man da an Zielen definiert hat oder an Prozessen, an Rollen und Verantwortlichkeiten, dass das Ganze eben auch umgesetzt wird, dass es gelebt wird. Ja. Heute, wie schon betont, die letzte Folge und es geht um Good Practices oder ja, Better Practices im, wie gesagt, im Bereich von Nachhaltigkeit. Diesmal ein bisschen über den Tellerrand hinaus geschaut, wobei ich natürlich das versuche immer in Richtung IT, sagen wir mal zumindest zu kanalisieren, ne? Aber wenn man über Nachhaltigkeit spricht, dann spricht man eben plötzlich eben auch über das grundsätzliche Verhalten von Unternehmen im Markt und dann ist man plötzlich aus dem IT-Bereich so ein bisschen raus. Das werdet ihr sicherlich an dem einen oder anderen Beispiel, was ich euch heute zeige, auch dann irgendwie sehen. Ich möchte aber auch natürlich heute mal eben so ein bisschen über dieses Thema Good Practices oder Better Practices sprechen. Ich sage ganz bewusst nicht Best Practices, denn dafür ist das Thema einfach zu neu, als dass man heute schon berichten könnte, dass irgendeine Organisation, egal welche auf dieser Welt, sämtliche Herausforderungen zum Thema Nachhaltigkeit effektiv, also wirklich, ich sage jetzt mal, das Richtige tun, ne? Und das mit maximaler Effizienz, also die Dinge richtig tun, dann eben auch gemeistert hätte. Ne? Also dafür muss ich sagen, ist das Thema einfach eben noch viel zu viel in Bewegung. Ich glaube, Viele Themen sind auch in der Abschätzung ihrer finalen Auswirkung auf, was weiß ich, auf das Ergebnis, auf das man da hinarbeitet, noch nicht so wirklich eindeutig. Es gibt noch nicht wirklich Beweise oder Belege dafür, dass das ein oder andere oder die ein oder andere Maßnahme genau das gewünschte Ziel perfekt umsetzt. Vielleicht gibt es ja ganz andere Herangehensweisen. Und insofern eben ganz bewusst hier von Good Practices oder Better Practices gesprochen. Ich, wie gesagt, habe ein paar Beispiele heute mitgebracht. Na, die Beispiele sind von mir persönlich ausgewählt. Also insofern gibt es garantiert weitere Vertreter oder Macher, ne, die also wirklich in der Umsetzung von ESG-Zielen viel weiter sind als das, was ich heute zeige oder mit noch innovativeren Ansätzen das betreiben. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir hier den ein oder anderen Input liefern könntet. Wie gesagt, ich bin immer auf der Suche nach den Vorreitern, den Role Models da draußen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit in der IT geht. Ja? Und wie gesagt, ich gebe heute keine Beispiele über Interessensverbände oder andere, ich sage jetzt mal, Organisationen, so wie die ISO, die natürlich auch jetzt gerade versucht, eben in diesem Kontext dann eben auch Standards zu definieren oder ich sage jetzt mal NGOs oder eben auch Regierungsorganisationen, die letztendlich natürlich entweder Gesetze erarbeiten oder eben Standards oder Richtlinien definieren, wie sich Unternehmen in einer bestimmten Branche, in einer bestimmten Industrie irgendwie verhalten sollen. Auf das gehe ich heute nicht ein. Da gibt es ganz, ganz viel. Und ich glaube, es ist eher so, dass Unternehmen momentan so ein bisschen, ja, ich sag mal, mit einer gewissen Vorsicht, aber natürlich auch mit großem Interesse gerade sehen, was da passiert, weil es natürlich eine Auswirkung auf die eigene Geschäftstätigkeit haben wird. Ne? Man mag sich erinnert fühlen an die Diskussion rund um Datenschutz, ja, wo dann alle, ich sage jetzt mal, angefangen haben, dann erstmal sowas wie einen Datenschutzverantwortlichen zu definieren, so Data Protection Officer oder eben dann eben auch neue Verträge definieren mussten oder Anlagen zu Verträgen, um mit Dienstleistern dann eben auch immer noch personenbezogene Daten austauschen zu können. Denkt euch mal oder erinnert euch mal an diese Situation zurück. So ähnlich schauen gerade eben die Unternehmen auch auf das Thema Nachhaltigkeit. Also wie gesagt, da ist eben noch eine gewisse Dynamik, eben auch gerade auf der Seite der Anforderungen. Und insofern, glaube ich, sind einige Unternehmen auch noch ein bisschen, ich sag mal, zumindest vorsichtig, hier einfach alles mal sozusagen von rechts auf links zu drehen, um nachhaltig zu werden. Und wie gesagt, ich schätze jede Initiative in Richtung Einführung eines Umweltmanagementsystems, beispielsweise eben nach der 14.001 oder ich sage jetzt mal, jeder, der jetzt sich beispielsweise dann auch mit diesen Anforderungen aus diesen Direktiven der EU auseinandersetzt, ne, also einige Unternehmen müssen das schon, andere spätestens ab nächstem Jahr, ne, also diese Corporate Sustainability Reporting Directive oder die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, auf die zwei werde ich heute auch nochmal eingehen. Das hat natürlich jetzt schon direkt Auswirkungen auf die Umsetzung von neuen Prozessen, um eben dann die erforderlichen Dokumente zusammenzubringen und das Ganze auch zum Fliegen zu bringen. Ne? Aber das ist so ein bisschen, ne, ich mache die Pflicht, wo ist die Kür? Ne? Und um in diesem Beispiel zu bleiben, ich möchte heute mal zumindest einige Unternehmen euch aufzeigen, die nach meinem Dafürhalten das sehr, sehr gut vorleben. Interessanterweise sind das jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt nur die, oder ich habe eigentlich kein wirkliches Unternehmen jetzt rausgegriffen, was eher auf der Anwenderseite von IT-Assets steht, sondern eher auf der Anbieterseite. Das sei mir verziehen. Wie gesagt, wer dann gute Beispiele hat, der kann mir die gerne nennen. Ich mache hier keine Werbung, ich kriege hier keine Gelder dafür, dass ich jetzt hier irgendeines dieser Unternehmen besonders herausstelle. Aber wie gesagt, schaut es euch einfach mal an. Vielleicht ist das ja auch für euch, ja, ich sage jetzt mal, eben eine Orientierungshilfe für Maßnahmen, die ihr in eurem eigenen Unternehmen ergreifen möchtet. Ja, fangen wir also an mit einem Anbieter von nachhaltiger IT. So mein Lieblingsbeispiel hier ist die Firma Fairphone. Ich muss dann wiederum gestehen, ich bin selber ein Nutzer von einem iPhone. Da kann man sich immer wieder die Frage stellen, warum nutzen kein Fairphone? Naja, mittlerweile, und das ist ja jetzt auch so ein Aspekt, ne, stecke ich natürlich so ein bisschen in dieser Apple-Blase drin, mit all den ganzen Zusatzgeräten, die man hat, da jetzt einfach mal dann auf ein Fairphone umzusteigen. Gut, es hätte mir schon gelingen können, weil das Unternehmen gibt es jetzt schon seit fast 10 Jahren. Und nichtsdestotrotz, ich finde die Idee hinter dem Fairphone gut. Und man sieht übrigens auch, dass natürlich Apple das nicht einfach mal so ignoriert, was da jetzt beispielsweise von diesem durchaus kleinen holländischen Unternehmen geleistet wird. Ne? Das Unternehmen hat knapp 80 Mitarbeiter, hat in der gesamten Zeit seit seiner Gründung, jetzt kommt eine kleine Zahl, also so ungefähr 600.000 Smartphones verkauft. Also ich glaube, sie liegen jetzt im Jahr so bei knapp 100.000, aber das gab ja natürlich eine gewisse Anfangsentwicklung, wo man noch nicht so viel verkaufen konnte. Und ich drückte ihnen die Daumen, dass die durchaus ein bisschen mehr verkaufen. Ja? Ich muss auch jetzt gleich an der Stelle sagen, für diejenigen Zuhörer, die die heutige Folge ausschließlich als Podcast hören, hier nur der Hinweis, dass ich zur Veranschaulichung jetzt mal kurz gleich die Webseite des Unternehmens aufrufen werde, um einfach auch die spannendsten Inhalte in der Videoaufzeichnung, die ich dann für YouTube parallel mache, dann natürlich auch ein bisschen darzustellen. Ne? Also wie gesagt, selbstverständlich alles, was auf der Webseite irgendwie zu sehen ist, wird von mir auch irgendwo beschrieben. Und im Falle eines Falles lasst einfach eurer Fantasie freien Lauf, wenn es um die Bilder geht, die auf der Webseite von Fairphone zu finden sind. Na, ich kann euch nochmal sagen, wo findet man die Fairphone-Webseite? Einfach bei Google Fairphone eingeben, also F-A-I-R und dann Phone, also P-H-O-N-E, ne? Und am besten davor ein www und dahinter noch ein .com und schon ist man auf deren Webseite. Aber schauen wir uns das mal im Detail an, was dieses Unternehmen macht. Na, und wie gesagt, wer jetzt mit mir das sozusagen als Video schaut bei YouTube, der sieht jetzt eben die Webseite von Fairphone. Interessanterweise kann man zum Beispiel schon mal direkt am Einstieg sehen, das Telefon wird verkauft mit einem Schraubenzieher. Ganz spannend. Und außerdem, wenn man es kauft, ne, bekommt man automatisch einen Gutschein über 100 Euro für Ersatzteile, also für Akku und andere Elemente mit einem Wert von 100 Euro eben und das bis zum Jahr 2029. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass die Kiste kaputt geht, aber man macht natürlich auf dem Weg auch Werbung dafür, dass man eben hier auch dieses Fairphone reparieren kann. Ne? Und ich kann mal sagen, ich glaube, das aktuellste Fairphone kostet in der 5G-Variante, bei Amazon habe ich es gesehen, ungefähr 699 Euro oder sowas. Es ist nicht billig, ne? Aber es ist natürlich eben durchaus auch von der Leistung her ganz spannend. Und aber was macht dieses Phone, dieses Fairphone jetzt so fair? Kann man sich mal anschauen. Hier gibt es dann unter anderem eben eine Übersicht, ne? Entdecke Fairphone 5. Und wenn man da drauf geht, wird natürlich hier beschrieben, was ein Fairphone wirklich fair macht. Also hier sieht man übrigens den Preis auch nochmal, 699 Euro. Aber was ist eigentlich das Spannende daran? Also selbst, es gibt hier ein Statement von The Guardian und der hat im September 2023 gesagt, the most ethical, sustainable and repairable handset gets a big upgrade with even longer support. Na, kann man sich dann auch mal durchlesen und was macht das Fairphone jetzt also so fair? Naja, also Nummer eins, es ist eben im Sinne dieses Lifecycle-Managements, von dem ich auch gesprochen habe, natürlich eben reparierbar. Und zwar jetzt nicht, dass man irgendwie Spezialwerkzeuge braucht. Man kriegt ja sogar den Schraubenzieher zur Reparatur, zum Aufschrauben des Geräts mit dazu. Mit ganz viel Information, auch wie bestimmte Komponenten eben entnommen werden können oder wieder eingesetzt werden, ohne die restlichen Komponenten zu beschädigen. Na, und letztendlich kann man auch auf dem Weg beispielsweise, falls es irgendwas Neueres gibt oder was Schnelleres, auch Teile des Chipsets in dem Sinne natürlich auch mit einem Update weiterhin am Laufen halten. Also auch hier garantiert das Unternehmen entsprechenden Support bis in das Jahr 2031. Ne? Außerdem hat das Gerät 5 Jahre Garantie, ne? Das ist also auch ganz wichtig und es ist natürlich auch langlebig designt im Sinne der verwendeten Materialien, ne? Also wie gesagt, es spricht ja darauf, dass es einfach zu reparieren ist. Dafür gibt es dann immer auch Videos, mit denen man sich das anschauen kann und wie gesagt, die einzelnen Komponenten, die sich dann austauschen lassen, die sind dann auch hier dargestellt. Was ich aber ganz, ganz spannend finde, ist, dass das Unternehmen dann eben auch selber sagt, dass die Materialien, aus denen das Gerät besteht, zu 70% entweder aus fair oder recycelten Fokusmaterialien hergestellt werden. Da gibt es dann auch einen Link dazu, wo man dann also ganz genau sehen kann, wo die einzelnen Materialien herkommen, welche Materialien wirklich eben recycelt sind. Ich meine, das fängt natürlich beim Gehäuse an und hat dann eben auch in der inneren Struktur des Geräts natürlich auch einen hohen Recyclinganteil. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich habe ja gesagt, ich stecke so ein bisschen in der Apple-Blase. Weise. Apple macht natürlich auch damit Werbung, dass bestimmte Dinge aus recyceltem Material sind. Bei der Apple Watch, die ich hier trage, da wird ganz viel Wert darauf gelegt, dass das Armband hier 100% aus recyceltem Material besteht. Der Rest natürlich irgendwie nicht. Anders als beim Fairphone. Ne? Also da ist, wenn man so will, der Recycling-Anteil mittlerweile sogar im Gerät auch auf einem entsprechend hohen Niveau. Genau, abgesehen davon, das finde ich auch total spannend, sagt natürlich Fairphone auch, wo die ganzen Materialien herkommen, wer sie sozusagen produziert, wo die einzelnen Mineralien oder eben diese ganzen speziellen, sag's mal hier, die speziellen Ausgangsstoffe für die Produktion auch von Computerchips, wo die gewonnen werden, wie die gewonnen werden. Und dass man natürlich auch mit diesen ganzen Lieferanten, aber auch natürlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selber entsprechend fair umgeht. Ne? Dass man eben auch, ich sage jetzt mal, für jedes verkaufte Fairphone dann auch bestimmte Dinge noch als positiven Effekt noch mit realisieren kann. Ne? Außerdem, ne, hier steht es auch nochmal, kann man sehen, hier, es ist alles klimabewusst produziert. Ne? Das heißt hier, wir vermeiden und reduzieren Kohlendioxidemissionen, indem wir unsere Smartphones so entwickeln, dass sie lange halten, recycelte Materialien enthalten, zu 100% mit erneuerbaren Energien gefertigt werden und indem wir in Projekte zur Reduzierung von CO2-Emissionen investieren. Ja, und dann, wie gesagt, es geht so weiter mit Elektromüll neutral. Wenn du ein Fairphone 5 kaufst, schenken wir einem Smartphone ein neues Leben oder recyceln wir die gleiche Menge an Elektronikmüll. Das bedeutet eine 100%ige Kompensierung für das Gewicht des Materials, das wir auf den Markt bringen. Dein Smartphone wird damit Elektromüll neutral. Das ist schon wirklich echt spannend, was das Unternehmen macht. Ja, ich sage jetzt mal im Einzelnen im Vergleich zu den Leistungsparametern eines iPhones oder meinetwegen auch eines des neuesten Samsung-Telefons oder wem auch immer man da nimmt aus dem Sammelsurium von auch asiatischen Herstellern, da findet man leider natürlich definitiv leistungsfähigere Geräte, ne? Die aber mit Sicherheit nicht nach diesen Prinzipien hergestellt wurden. Ja. Also insofern, wie gesagt, Kudos in Richtung Fairphone und ich drücke euch die Daumen, dass ihr zukünftig auch ein paar mehr Geräte verkaufen könnt. Und mal sehen, vielleicht werde ich ja auch irgendwann mal der Nutzer eines Fairphones. Also ich muss es irgendwann mal für mich auch umsetzen. Ne? Ja, dann habe ich ein weiteres Beispiel mitgebracht und zwar, jetzt werdet ihr sagen, ja, noch ein Unternehmen, das IT-Assets herstellt. Ja, ein weiteres Beispiel für mich ist Cisco und bei Cisco geht es mir aber weniger um die Frage, ist das, was das Unternehmen an Geräten herstellt, jetzt besonders nachhaltig? Da würde ich mal davon ausgehen, dass dem auch so ist. Sicherlich noch nicht so weit wie Fairphone selber, aber ich finde, das Unternehmen insbesondere aufgrund seiner Größe, ne, Cisco hat jetzt mal im Verhältnis zu Fairphone mit 80 Mitarbeitern, ne, hat Cisco fast 80.000 Mitarbeiter und erzielt einen jährlichen Umsatz von 50 Milliarden US-Dollar. Ne. So, jetzt, da könnt ihr jetzt sagen, hey, das ist ja so ein Big Player, ne, aber was macht jetzt Cisco so besonders? Für mich ist Cisco ein Unternehmen, das das Thema Nachhaltigkeit wirklich lebt, ja, muss man sagen, ne? Und das vor allem hin bis zur Steuerung der gesamten Supply Chain, ne? Und insbesondere dann, wenn es um das Thema Transparenz geht, da ist das Cisco für mich ein absolutes Highlight. Ich habe wenige Unternehmen gesehen, die so viel Transparenz eben in diesen Bereich hineingeben. Und auch hierfür habe ich eine Webseite gefunden, die ich gerne mit euch teilen möchte. Hier gibt es dann, das könnt ihr gucken, sucht einfach bei Google nach Cisco ESG Reporting Hub und dann solltet ihr dann eben auf die Seite kommen, die ich jetzt auch im Video zeige. Ne? Wie gesagt, Google ESG, also Cisco ESG Reporting Hub und dann seid ihr da. Ja, und was ich hier so spannend finde, ist natürlich erstmal, abgesehen davon, dass Cisco hier beschreibt, warum man hier so transparent ist und warum das der Cisco so wichtig ist, hier im Bereich der Supply Chain auch entsprechend für Nachhaltigkeit zu sorgen, findet man natürlich hier eben auch konkrete Gestaltungsfelder oder Bereiche, in denen Cisco besonders viel Wert auf Nachhaltigkeit oder eben auf die Umsetzung dieses Themas legt. Ne? Da geht es zum Beispiel los mit Promoting Responsible Mineral Sourcing. Ne? Also es gibt ja so eben gerade im Bereich eben seltener Erden oder so, dann, ne, wo kommen die Sachen her? Ne? Also gerade in Ländern, wo vielleicht dann mit Umweltschutz und Arbeitsschutz und vielleicht eben auch Kinderarbeit etwas laxer umgegangen wird, ne? Darf man mal sich wirklich die kritische Frage stellen. Wir sehen das immer nur als Produkt, ne? Und sagen, hey, super, ne? Das ist ja total gut, ne? Das ist wahrscheinlich in Reinstfabriken hergestellt, ne? Natürlich irgendwo in Ländern, wo man dann auch sagt, die sollten halbwegs vernünftige soziale Standards haben, aber wissen wir es? Ja? Das ist so ein bisschen die Frage immer, die man sich auch stellen kann. Ich bin jetzt kein Vegetarier, ne? Aber wie entsteht eigentlich am Ende die Wurst, die man sich aufs Brot legt? Und wenn man das einfach mal so ein bisschen zurückverfolgt, dann will man hoffentlich auch, dass die Tiere die dann, wenn man so will, die Rohstoffe liefern für die Wurst, ne, ein halbwegs vernünftiges Leben geführt haben. Ne? So, aber nochmal bitte kein Bashing im Sinne von, wer isst Fleisch und wer isst keins. Ne? Man kann durchaus überlegen, ein bisschen weniger davon zu essen. Ich glaube, das tut uns allen gut. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Mit den Rohstoffen fängt es an und da setzt Cisco schon mal direkt an. Ne? Aber natürlich sagen sie auch, ne, in dem nächsten Schritt, upholding baseline expectations for responsible conduct. Da haben die wirklich genau das, was ich auch als eigentlich so fast schon die wichtigste Veränderung gerade im Kontext von Nachhaltigkeit sehe, dass man sich mal gedanklich so ein bisschen auch nicht trennt, bitte, aber zumindest breiter aufstellt, weg von, wir gucken immer nur auf das Thema Energieverbrauch. Ja, Leute, das ist wahrscheinlich das, was man am einfachsten messen kann. Man guckst du unten auf den Stromzähler und siehst, ja, hat mal wieder ein paar Kilowattstunden oder Megawatt oder was auch immer verbraucht, was ich da gerade gemacht habe. Stellt euch die Frage wirklich, ne, mit wem arbeiten wir zusammen? Wer sind unsere Dienstleister? Ich will nicht sagen, sind die nett? Ich meine, alle sind nett, ne? Sondern gibt es da ein paar Dinge, auf die achten? Ne? Halten die sich an unseren Code of Conduct? Dann muss ich natürlich definieren. Und wenn ihr ein Beispiel wollt, was so ein Code of Conduct sein sollte oder sein könnte, dann schaut bitte nach bei Cisco. Ne? Da gibt es einen Link, da kann man draufklicken. Ich werde das jetzt nicht machen, ne? Schaut euch das mal bitte an. Dann nächster Bereich, Improving Conditions for Workers, also auch für die eigenen Mitarbeiter, ne, und Mitarbeiterinnen. Dafür zu sorgen, dass die Arbeitsumgebung sicher ist, aber natürlich angenehm. Ne? Also all diese Dinge, die will man natürlich haben, damit es eben auch eine hohe Motivation gibt, eine hohe Zufriedenheit, einen geringen Krankenstand. Nehmt alles, was irgendwo dafür Sorge trägt, auch, dass euer Unternehmen halt gut funktioniert. Selber natürlich sich Ziele zu setzen, deswegen sagt dann eben Cisco Protecting the Environment, ne? Das ist auch ein wichtiger Bereich und dann Raising the Bar, ne? Also das ist so, wo ich glaube auch Cisco eben so ein Role Model ist, so ein Macher, so ein Vorreiter, der sich eben nicht nur darauf beschränkt, das Notwendige zu reporten, ne? Das ist für sie nicht hinreichend, ne? Sondern eben tatsächlich sich hier aktiv einzusetzen. Und dann, wenn man ein bisschen weiter runtergeht, wird die Supply Chain natürlich im Detail aufgemacht und dann kann man sich hier auch auf einer Landkarte sich so mal ein bisschen anschauen, wie hier sich das Ganze so ein bisschen darstellt. Und das ist jetzt natürlich jetzt nicht alles mit so einem perfekten Drill-Through versehen, wo man also die einzelnen Standorte anklicken kann, um zu sehen, was dort im Einzelnen passiert. Aber an den verschiedenen Farbcodes kann man eben sehen, ob das jetzt ein Standort ist, wo hergestellt wird oder wo eher, ich sag's mal, Warenströme zusammenlaufen oder wo eben auch Services angeboten werden im Kontext von Reparatur, Wartung etc. Ne? Was aber ganz spannend ist, ist dann eben auch nochmal sehr klar beschrieben, mit wem man hier konkret zusammenarbeitet, also mit Lieferanten von einzelnen Komponenten, Fertigungsdienstleistern, also die letztendlich eben die Komponenten zusammenschrauben, mit Logistikpartnern, ne, mit Partnern, die Dinge entsprechend reparieren, natürlich auch so ein bisschen indirekte Supply Chain, also ne, die beispielsweise Services rund um das Thema Logistik oder Materialien für Logistik bereitstellen, na, und so weiter und so fort. Ne? Das ist also die sogenannte Supply Chain bei Cisco und wenn man dann ein bisschen weiter runterschaut, da gibt es sogar ein Due Diligence System. Und sie beschreiben dann auch sehr genau, wie das Ganze entsprechend umgesetzt wird. Da gibt es bei Cisco dann hier dargestellt 6 Schritte, ne, die das Unternehmen dann eben auch regelmäßig durchläuft. Das ist natürlich fast schon so ein bisschen wiederum so ein Plan-Do-Check-Act, so ein Deming-Cycle. Ne? Ich will das jetzt alles hier nicht im Detail darstellen, aber ich will euch nur beschreiben, wie konkret Cisco hier auch in der Darstellung ist. Und was ich ganz, ganz super finde, ist natürlich, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, wird dann eben auch beschrieben, was man alles gefunden hat, was nicht gut ist. Ja? Also in dieser Webseite kann man dann, wenn man ein bisschen weiter sich hier durch diese Bereiche durchbewegt, natürlich auch für diese einzelnen Supplier dann natürlich auch die, die eigentlichen Findings dann finden, die es dann eben gab für die, ja, möchte mal sagen, für die verschiedenen Bereiche. Ne? Also man kann hier ein bisschen weiter durchgehen und da wird das Ganze dann entsprechend im Detail beschrieben. Na, also wie gesagt, halte ich für einen der besten, für eine der besten Webseiten zum Thema ESG. Also Cisco. Wie gesagt, schaut euch das mal im Detail an. Hier gibt es natürlich eben noch viel mehr Informationen. Zum Beispiel, und das, wie gesagt, da muss man sich mal vorstellen, da macht man das wirklich. Also Cisco auditiert dann eben auch seine Lieferanten und diese Ergebnisse werden hier alle, ich will nicht sagen natürlich auf den jeweiligen Lieferanten runtergebrochen. Da werdet ihr keine Namen oder Logos finden, aber ihr findet exakt, wie viele Abweichungen festgestellt wurden. Also Nummer eins, wie viele Audits gemacht wurden, in wie vielen irgendwas festgestellt wurde. Eine ewig lange Tabelle. Es ist, also muss ich wirklich sagen, hochgradig interessant. Das kann man zurückverfolgen dann eben über die verschiedenen Geschäftsjahre bis ins Jahr 2017, ne? Und dann eben auch nochmal hier diese festgestellten Abweichungen, zumindest nach Ländern. Man kann also sehen, gerade, wenn man jetzt mal so will, welche Länder stechen hervor. Also wer jetzt diese Webseite mit mir sieht, man sieht also China, ich würde mal sagen, der Spitzenreiter, dann nachgefolgt, würde ich jetzt hier mal schauen, selber auch die Niederlanden hat man auch einige Sachen gefunden, die nicht gut waren. Wobei, nee, Südkorea, ne, Taiwan, ach so, hier unten, nein, klar, das ist die Gesamtzahl. Ich gucke mal, wie es in Deutschland aussieht, weiß jetzt nicht, wie viel passiert, aber immerhin 9 Findings gab es. Ne? Ich würde, keine Ahnung, wie viel jetzt wirklich von Cisco in Deutschland gefertigt oder eben auch hier an Logistik und Support, an Dienstleistungen genutzt wird von entsprechenden lokalen Partnern. Sei es wie es sei, ne? Aber man erkennt natürlich ein gewisses Bild, ne? Und klar, aus diesen ganzen Dingen ergeben sich natürlich dann auch konkret Handlungsempfehlungen oder Korrekturmaßnahmen, ja? Genau, also das ist Cisco. Also wie gesagt, für mich eines der Unternehmen mit der besten ja, ich sage zumindest Dokumentation, wenn es um Nachhaltigkeitsthemen geht. Aber ich werde dann auch gleich nochmal auf diesen Aspekt eingehen. Ne? Für mich sicherlich auch im Sinne dieser Transparenz, würde ich jetzt mal sagen, die Zahlen, Daten, Fakten sprechen für sich. Das ist wahrscheinlich jetzt, und so würde ich es jetzt mal wirklich positiv sehen, kein Greenwashing. Wer so nach außen rausgeht mit diesen Zahlen, da hätte sich schon längst einer gefunden, der das von rechts auf links dreht und dann der Cisco nachweist, dass es dann doch nicht so ist. So, also man sieht, was alles möglich ist und ich erwarte tatsächlich auch in den kommenden Monaten, bedingt sicherlich durch den Druck, die Anforderungen aus diesen EU-Direktiven, ne? Also nochmal eben die Corporate Sustainability Reporting Directive, ne? Und die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, ne? Eben mit dem Druck, diese zu erfüllen, da wird es weitere Änderungen geben. Ne? Das Erste, was man wahrnehmen wird, ist eben ein angepasster Internetauftritt. So ein bisschen das, was hier von Cisco auch dokumentiert wird. Es wird separate Bereiche zum Thema Nachhaltigkeit geben. Das ein oder andere Unternehmen hat die schon. Das findet man dann unter Info zum Unternehmen. Und vielleicht gibt es auch eine eigene Rubrik, ne? Vielleicht oben direkt so in dieser Header-Zeile, wo man das dann eben sehen kann. Ne? Und da wird man irgendwie natürlich darüber berichten, wie man die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllt. Und man wird es natürlich auch irgendwie dafür nutzen, die ein oder andere freiwillige Nachhaltigkeitsmaßnahme aufzuzeigen, wie zum Beispiel für jeden umgesetzten Euro pflanzen wir einen Baum oder irgendwie sowas. Also irgendwas, was natürlich auch, ich sag mal, was natürlich auch hoffentlich der Wahrheit entspricht. Ne? Also deswegen, wie belastbar dann diese Aussagen sind, das wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit von Interessensverbänden, wie zum Beispiel, kann man auch mal ein bisschen googeln, dem sogenannten Carbon Disclosure Project, CDP. Ne? Die gucken dann eben, wer was eben veröffentlicht. Ne? Und die haben dann auch ein paar Abweichungen festgestellt, werde ich gleich mal ein Beispiel zeigen. Oder eben Aktivistengruppen wie Greenpeace, ne? Die werden natürlich mit Argusaugen auf solche Berichte und Zahlen schauen. Und kein Unternehmen will negative Presse, ne? Weil man eben des Greenwashings überführt wurde. Und wie gesagt, so wie Cisco das macht, glaube ich, da hätten die schon längst was gefunden, ne? Also einer, der was abgekriegt hat, das war dann die FDC, möchte ich euch mal kurz zeigen. Die hat zumindestens, ich sag mal, so einen Schlag weggekriegt. Also es ist die Fonds de Compensation. Also ich bin kein französisch sprechender Mensch. Es ist eine entsprechende Fondsgesellschaft in der in Luxemburg, soweit wie ich das genau, hier genau, Luxemburg. Und ja, die hat sicherlich auch hier auch irgendwas zum Thema Nachhaltigkeit, ich glaube, hier ist das Sustainable Investor Factsheet und an dem hat sich so ein bisschen die Greenpeace abgearbeitet, ne? Und hat dann eben auch der FDC für diesen Factsheet Greenwashing vorgeworfen und das natürlich auch mit Beweisen unterlegt. Und was man sicherlich nicht haben will, ist dann so eine Pressemeldung. Die kommt natürlich jetzt von Greenpeace muss man jetzt mal die ganzen Cookies akzeptieren und hat dann eben hier auch aufgezeigt, was eigentlich dann schiefläuft bei der FDC, ne? Also die Frage eben, wie man bestimmte Dinge dann besonders in den Vordergrund stellt, das ist ja so, ne, das ist eben Greenwashing, ich kann es dir nochmal aufzeigen, ne? Hier heißt das dann eben gängige Greenwashing-Methoden, das also das selektive Veröffentlichen, das Hervorheben positiver Informationen und oder außer Acht lassen relevanter negativer Informationen, sowie das Verwenden wenig ambitionierter Labels, ne? Und dann sagt es hier noch, zudem sind die Aussagen des FDC über seine ökologische und soziale Nachhaltigkeitsleistung nur schwer überprüfbar und irreführend. Das sagt jetzt die Greenpeace, ne? Und wie gesagt, es gibt ein paar Beispiele, dann kann man sich das natürlich hier auch anschauen. Also wer das nachschauen will, kann gerne dann bei Google suchen, Greenpeace entlarvt Greenwashing beim FDC, ne? Und kann sich dann hier das Ganze mal im Detail durchlesen. Sowas willst du natürlich nicht. Ne? Gegebenenfalls gibt es natürlich auch weitere, ich sage jetzt mal, Fälle davon. Ich kann das jetzt im Einzelnen nicht bewerten. Ich bin jetzt nicht der Journalist oder derjenige, der diese investigative Untersuchung durchführt. Ne? Aber zumindest gibt es hier und da immer mal wieder solche Berichte. Unter anderem auch eines, was ich bei der Wirtschaftswoche gefunden habe, kann man sich auch mal durchlesen. Da geht es zum Beispiel eben um eine Investorenstudie. Gott, hier kommt jetzt gerade ganz viel Werbung. Lasst mich das mal wegklicken. Die wollen natürlich auch Geld verdienen, die Wirtschaftswoche. Ne? Also ist das erstmal alles zugeballert mit irgendwelchen Werbeinformationen. 2023 hat die Wirtschaftswoche einen Artikel veröffentlicht zu einer Studie, die eben von der CDP veröffentlicht wurde. Ne? Und auch die hat, ich sag mal, zumindestens Indikatoren für Greenwashing in der Ölindustrie im Ergebnis gehabt. Und das berichtet dann jetzt hier eben die Wirtschaftswoche. Naja, also wie gesagt, man kann sich das hier auch mal durchlesen. Da wird unter anderem eben das ein oder andere Unternehmen genannt, wie zum Beispiel Shell. Und da wird eben auch BP genannt. Und hier und da sagt man dann eben auch, hier gibt es Kritik zu äußern, weil letztendlich eben auch zumindest dieses grüne Label, was sich diese Unternehmen gerade versuchen auch zu geben, wohl mit mehreren Fragezeichen zu versehen wäre. Ne? Also wie gesagt, ich will das gar nicht im Detail jetzt weiter bewerten, aber das ist, was ihr nicht wollt. Ne? Also wenn ihr schon bestimmte Dinge tut und das versucht auch nach außen darzustellen, das Letzte, was man dann will, ist irgendeinen Bericht in einem einschlägigen Magazin oder in einer Zeitschrift, wo deine Kunden oder deine Lieferanten dann davon Wind bekommen. Und im Worst Case, weil es ja dann die Corporate Sustainability Due Diligence Directive gibt, ihr direkt dann als Lieferant abgemahnt werdet oder was auch immer. Ne? Also hier geht es eben ganz konkret um Nachhaltigkeit, auch um Nachhaltigkeit des eigenen Handelns. Ne? Und auch wenn das Beispiel jetzt sicherlich wenig damit zu tun hat, was im Kern Thema meiner Serie gewesen ist, nämlich nachhaltige IT, wird aber, glaube ich, eben IT auch zunehmend wichtig oder der Gestaltungsbereich, gerade im Kontext der zunehmenden Digitalisierung, wo man wirklich Veränderungen herbeiführen kann, ne? Also wirklich die Nachhaltigkeit der eigenen Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbessern kann. Und das eben nicht nur im Sinne des Energieverbrauchs oder der Nutzung begrenzter Ressourcen als Basis für die Herstellung von Endgeräten. Ne? Wie gesagt, guckt euch nochmal Fairphone an. Nee, sondern und das auch vor allem im Hinblick auf die Art und Weise, wie wir in der IT zusammenarbeiten, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch mit unseren Lieferanten, mit uns beispielsweise als Dienstleister, wenn ich jetzt mal hier für mein Unternehmen spreche, für das ich tätig bin, nämlich die Time-to-Act Group, ne? Also auch wir versuchen natürlich nachhaltig zu sein, ganz klar. Und glaub mir, ich versuche da auch natürlich entsprechend auch alle möglichen Räder in Bewegung zu setzen, dass da auch Veränderungen erfolgen oder wir natürlich auch viel transparenter werden in dem, was wir tun. Ne? Und sicherlich gibt es auch bei uns da noch Verbesserungspotenziale. Ich glaube, es gibt keinen, der einfach sagen könnte, ich habe alles schon erreicht. Ne? Und das ist zumindest mein Ansporn. Aber das ist für mich eben auch ein Appell an euch, wenn ihr in eure Unternehmen hineinschaut, wie viel tut ihr schon? Und habt ihr das Gefühl, dass das, was ihr tut, eben auch diesen Grad der Belastbarkeit hat? Ne? Also euer, ich sag mal, wer die Webseite, ist die einfach nur ein Lügendetektor-Test? So im Sinne von, na, wir haben da mal was reingeschrieben, aber Lügendetektor-Test im Sinne von, ich habe auch wirklich, oh Gott, ne, ja, nee, ich will keine weiteren Angebote von euch, liebe Wirtschaftswoche. Das nervt manchmal ein bisschen. Ich möchte natürlich gerne, dass wir ein gemeinsames Verständnis entwickeln als Industrie, ja, als Community. Und dass wir eben auch respektvoll miteinander umgehen und Wettbewerb hier und da, ne? Aber letztendlich geht es nicht nur darum, wer hat am Ende mehr Geld verdient und wer hat vielleicht welchen Kunden gewonnen, sondern es geht, glaube ich, trotzdem immer eben um diese Aspekte wie, haben wir mit dem, was wir dann eben auch getan haben, dafür gesorgt, dass es auch zukünftigen Generationen besser geht. Ne? Und nicht nur mit intelligenten Ideen, wie man irgendwie IT anders organisieren kann, mit welchen Technologien man irgendwelche, ich sage jetzt mal, Transformationsprojekte optimalerweise umsetzen könnte. Das ist alles nice, ja, aber ich glaube eben nochmal mit diesem zusätzlichen Aspekt der Nachhaltigkeit, glaube ich, wird auch unser Beratungsservice, aber hoffentlich dann eben auch das Ergebnis für unsere Kunden, ne, ein besseres sein. Ne? Insofern, ne, denkt immer dran, was immer eure Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit tun, es sollte nachhaltig sein. Und das, wie gesagt, als Abbinder für die Serie wünsche ich uns allen eben auch dabei viel Erfolg und stay tuned, weil sobald natürlich der Standard in der ISO-Norm veröffentlicht werden wird und ich hoffe immer noch, dass das Ende Q2, Anfang Q3, Ende Q3, Anfang Q4 dieses Jahres sein wird, dann werde ich euch natürlich darüber berichten. Ja, an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.